Herzwurzel. So heißt zum Beispiel beim Walnussbaum die massive Hauptwurzel, die direkt nach unten wächst. Wer eine Walnuss verpflanzen will, muss darauf achten, dass er die Herzwurzel nicht beschädigt.
Wir haben das Wort im neuen Buch von Natascha Kramberger gefunden. Es heißt Mauerpfeffer und der Essay handelt davon und denkt darüber nach, was es heißt, heute in der Zeit des Klimawandels und der Unwetter einen Hof zu haben, sich mit seinem Land und dem Leben auf diesem Stück Land arrangieren zu wollen oder in Frieden leben zu wollen. Das Wort Herzwurzel hat es sofort nach dem Lesen in meinen aktiven Wortschatz geschafft. Es ging im Gespräch mit Freunden neulich um Heimat, um Umzug, um Verbundenheit. Und ich hatte für mich ein schönes neues Wort dabei.
Um Heimat und Verbundenheit geht es auch bei Natascha Kramberger. Sie lebte in Berlin, als sie mit 33 Jahren entschied, den Hof ihrer Mutter in ihrem Geburtsort im slowenischen Teil der Steiermark zu übernehmen. Auf der anderen Talseite des Hofes ihrer Großmutter, auf dem sie eigentlich aufgewachsen ist. Slowenien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, die am 18. Oktober beginnt. Und neben Natascha Krambergers Blick auf ihr Land oder von ihrem Land aus, im landwirtschaftlichen Sinn, interessiert uns natürlich ihr Blick auf ihr Land, auf Slowenien. Deshalb haben wir Natascha Kramberger zu uns in den Bücherpodcast eingeladen und freuen uns sehr, dass sie heute unser Gast ist.
Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann und Sie kennen das schon, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Bücher-Podcast-Episoden mit uns beiden gibt es immer auch ein Literaturrätsel. Also hören Sie nach dem Gespräch mit Natascha Kramberger, welche Nuss wir Ihnen in unserer Oktoberfolge zu knacken geben. Wir verraten die Lösung aus dem September und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Natascha Kramberger, herzlich willkommen im Bücher-Podcast der FAZ. Klasse, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo und danke für die Einladung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Herzwurzel, was ist das bitte für ein tolles Wort?
Ja, ich habe nie eigentlich, es war so schön, diese Beschreibung zu hören, weil ich nie in diesem Sinne davon gedacht, also nachgedacht hatte. Für mich ist das einfach selbstverständlich, wenn man über Walnussbaum redet, redet man dann immer über Herzwurzel. Und ja, das, hier sind wir sofort bei dieser Frage von wie viele Sachen an uns so selbstverständlich sind und die vielleicht überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und deswegen müssen wir miteinander sprechen und ja, ein bisschen über, auch über Herzwurzeln plaudern und erzählen.
Heißt es auch auf Slowenisch so und in anderen Sprachen? Sie sprechen auch Italienisch und Englisch. Wissen Sie das?
Also es heißt auf Slowenisch Srčna korenina, ja, genau so. Und ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie das auf Italienisch heißt, ja. Aber werde mich jetzt sofort informieren.
In Ihrem jüngsten Roman Verfluchte Misteln, in dem es unter anderem um Ihren ersten Schritt als Junglandwirtin geht, wie es immer heißt, schreiben Sie einmal von einem sprachlich-landwirtschaftlichen Eifer. Entzündet sich so ein sprachlich-landwirtschaftlicher Eifer auch an Wörtern wie Herzwurzel oder an anderen?
Ja, natürlich. Also es geht immer um, es ist lustig, wie wir eigentlich Worte lernen. Mit Wörtern lernen wir auch über so Landschaften und eigentlich, ja, Welten. Und zum Beispiel, ich kenne sehr viele Wörter in, verbunden mit Meer, nur aus, also in italienischer Sprache. Also ich weiß eigentlich nicht, wie solche Sachen auf Slowenisch heißen, weil ich in Slowenien immer mit den Bergen sind und bin. Und wenn ich in Italien bin zum Beispiel, bin ich viel öfter am Meer und da spreche ich auf Italienisch über ja, Fische und ja, Meerorganismen. Mhm. Und ich kenne sehr viele Wörter, also auf Deutsch oder in slowenischer Sprache, zum Beispiel viele Kräuter und ja, Pflanzen, die auf meinem Garten oder in meinem Obstgarten wachsen, kenne ich also auf Slowenisch oder auf in diese ja, heimische Sprache, die man eigentlich, also als Volkssprache nennen kann, vielleicht eine dialektale Sprache. Und ja, ich denke, da gibt es immer verschiedene Sprachwörter, die wir irgendwie öffnen müssen, wenn wir über Sachen sprechen möchten.
Das ist für das eigene Schreiben, kann ich mir vorstellen, auch ein richtiger Schatz, der sich dann eröffnet, oder? Also man merkt auf einmal, dass da Sprachräume zur Verfügung stehen, einerseits dann eben im Dialektalen, im Volkstümlichen, andererseits aber auch in den ganzen Fachbezeichnungen und den, also zum einen in der Verwaltungssprache natürlich, aber das ist vielleicht literarisch gar nicht so attraktiv, aber eben auch in den Bezeichnungen für diese ganzen kleinen Geräte und Verfahren, die ja zum Teil auch wirklich alt sind. Und ich habe mich gefragt, wie das innerlich zusammenhängt oder ob das innerlich zusammenhängt, das Schreiben oder zusammenhängen kann, das Schreiben und die Landwirtschaft. Oder um noch persönlicher zu fragen, das Leben, das Schreiben und die Landwirtschaft.
Ja, ja. Es ist also sehr überraschend, wie eng das auch zusammengeht oder zusammengehen kann, wenn man möchte. Und wie viel man auch von sich selbst oder über sich selbst lernen kann, wenn man mit, ja, in Landwirtschaft mit Wörtern arbeitet. Da gibt es ja viele Verbindungen, viele Beziehungen, die wir überhaupt nicht mehr so wahrnehmen oder recherchieren. Und wenn man dann darüber schreibt oder nachdenkt, findet man auch ja sehr viele Lösungen für manche Fragen, die früher vielleicht keine Antwort hatten. Ja.
Was wäre ein Beispiel dafür?
Oh, zum Beispiel, ja. Lebendige Erde zum Beispiel war für mich so ein New Age Konzept, die ich früher also einfach ja nicht wahrgenommen hatte. Und dann habe ich das einmal im landwirtschaftlichen Kontext gehört, also was dann Erde überhaupt bedeutet, was da drin lebt, was auch immer da drin auch passiert. Und nur mit dieser Recherche, also Neugier, was für die Wesen da drin funktionieren und wie läuft es dann, habe ich unglaublich viel über unsere, also Netzwerke und Verbindungen zur, ja, Natur und sogar Namen, die wir so jeden Tag irgendwie benutzen, zum Beispiel Monatsnamen oder Tagsnamen oder eigene so einfach, ja, Phrasen, die wir benutzen. Und am meisten diese Beziehung zu Erde, also dass da auch was sehr lebendig drin steckt, war mir früher ganz klar, aber jetzt, als ich damit echt arbeite und versuche, was also zusammen mit dieser Erde zu machen, da verstehe ich viel mehr, wie echt wichtig es ist, dass wir mit auch unbekannten Wesen zusammenarbeiten. Das wusste ich früher auch schon, aber jetzt ist mir das ein bisschen mehr so klar, ich habe das vor Augen.
Apropos Arbeiten, es gibt einen Satz, der kommt in beiden Büchern vor, sowohl im Essay als auch im Roman, und der stammt von ihrer Großmutter, heißt es zumindest im Roman, aber Bauern müssen doch arbeiten, das hat ihre Großmutter gesagt, als sie von ihrem Plan erfuhr, dass sie den Hof ihrer Mutter übernehmen wollen. War das eine Erfindung für den Roman oder hat sie das wirklich gesagt?
Nee, sie hat das wirklich gesagt. Und hat mich damals echt schockiert, weil ich habe es natürlich am Anfang so verstanden, als ich denke, jeder so schreibende oder intellektuelle Mensch, intellektuell fassende Mensch das verstehen würde. Also als ich als Schriftstellerin nicht arbeiten würde. Und schreiben ist ja keine Arbeit, aber dann Landwirtschaft doch. Und nur später habe ich dann alles verstanden, was sie damit sagen möchte, weil ich natürlich darüber auch mit meiner Oma sehr viel dann gesprochen hatte. Es geht einfach, also sie hat, meine Oma, also ist eigentlich ein sehr modernes und sehr, ja, denkender Mensch. Und sie sieht Sachen manchmal auch ein bisschen in Zukunft, weil sie so sehr mit auch Vergangenheit verbunden ist. Und sie wollte mir einfach bewahren, was es bedeutet, heute Landwirtin zu sein, Bäuerin zu sein. Wie schwierig es ist und wie viel man da tun muss. Also nicht nur so diese physische, also echt körperliche Arbeit, sondern auch ja, Arbeit auf alle Ebenen. Und das verstehe ich, denke ich, ich verstehe es nur jetzt, also nach 7 Jahren, wirklich, was sie damals gesagt hat. Und sie hat es echt gesagt, das war ihre erste Reaktion auf diese große Nachricht, dass ich den Bauernhof übernehme.
Das heißt, Sie haben ihr verzeihen können. Hat es lang gedauert? Also ich hab die Empörung selbst bei mir gemerkt, als ich das gelesen habe. Und ich dachte, also als jemand, der eben auch mit Schreiben viel Zeit verbringt und sein Geld verdient. Mhm. Und habe gedacht, what?
Ja,
und so weiter.
Ja. Nein, es war ein Spaziergang. Also meine Oma wohnt nicht weit weg von mir, aber weit genug, dass man so schon einen so kleinen Spaziergang macht. Und als ich dann zurück von Oma nach Hause ginge, habe ich so echt so ein in meinem Kopf, was soll das denn, weil meine Oma liest auch alle meine Bücher und ich dachte, ja, sie schätzt ja was ich mache, aber ja, das hat eine sehr, sehr lange auch so sehr viele Fragen an mich selbst auch eröffnet. Und das war auch gut so, weil man braucht immer jemanden so ganz direkt und ohne Filter die Sachen ausdrückt und trotzdem immer da ist, wenn man, also meine Oma ist ja immer da, wenn ich sie brauche, zum Glück immer noch.
Auch eine Ansprechpartnerin für Fragen dann im Laufe dieser landwirtschaftlichen Bewirtung des Hofs, die aber auch dann teilweise manchmal in Konflikt kommen mit so alten Traditionen. Also es gibt da eine Stelle, wo es darum geht, dass die Oma sagt, am Karfreitag darf eigentlich nicht gearbeitet werden und sie gehen dann trotzdem aufs Feld und schleifen das Messer und versuchen da Disteln rauszuziehen und rauszureißen. Wie hält man in so einer Umgebung die Balance zwischen solchen Traditionen, Aberglauben und dann dem Neuen, was man da eigentlich mit hinbringt aus der neuen Generation?
Mehr und mehr sehe ich, also meine Oma hat immer recht. Also auch in meinem Buch können wir sehen, es wäre viel besser gewesen, wenn man nicht arbeitet Freitag, also am Osterfreitag. Und ja, ich denke, es geht um, also wir sprechen sehr viel mit meiner Oma über Glauben und Vertrauen. Und am Anfang war das für mich so also ich konnte das echt nicht verstehen, warum an meine Oma und also für sie so wichtig war, an was zu glauben und in was zu vertrauen, also irgendein Vertrauen zu haben. Und je weiter ich in meine Landwirtschaft gehe, je mehr ich verstehe, was für wichtige Konzepte das sind und wie sehr das auch in diese Kooperation und Beobachtungen von Natur, also wie sehr die verbunden sind. Weil man muss immer in Landwirtschaft, also gibt es ja schon sehr viel Logik und sehr viel Kenntnis und sehr viel so Verstand. Aber meistens jetzt in Klimakrise, also in Zeiten der Klimawende, sieht man echt, man funktioniert nicht mehr so immer mit Kopf. Man braucht auch sehr viel Intuition und auch manchmal macht man auch so verrückte Sachen, die man auch überhaupt nicht erklären kann. Man fühlt einfach, es ist richtig so. Und ich denke, diese Beziehung zur Tradition ist in meinem Fall, also auch in meiner Beziehung zu meiner Oma, immer mehr eine Frage der echt so Respekt von, was sie echt sehen kann und wie sehr sie und auch immer noch ihre Generation ist jetzt, sie ist jetzt 88, also diese Generation, die wir so langsam auch verlieren, wie sehr in, also ich spreche jetzt über europäische Generation, wie sehr die noch mit Natur echt kommunizieren könnten und wie wenig wir, also die Generationen danach das können. Und ja, ich sehe immer eine sehr große Verbindung zwischen meiner Generation und Generation meiner Oma. Also auch viele ökologische Landwirtinnen, die ich kenne, funktionieren ganz, also sehr nah an, wie unsere Opas und Omas funktionierten, vor sehr vielen Jahren. Und da gibt es aber einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Generation meiner Eltern, diese Generation von Technik, Technologie, Chemie und so weiter, diese Entwicklungsgeneration ist. Und das ist jetzt wie eine Tradition gesehen, ist aber keine Tradition, weil wenn ich mit meiner Oma über Landwirtschaft spreche, über so diese neue Zugänge, also Biodynamik oder ökologischer Landbau, sie versteht alles und sofort. Aber wenn ich mit meiner Mutter oder Generation meiner Mutter darüber spreche, befinden sie mich so altmodisch. Und das ist jetzt so eine große Frage unserer Zeit. Was ist dann die echte Tradition? Also, und was ist altmodisch? Und was ist ja gerade dringend und neu und modern und was wir gerade brauchen? Ja, da gibt es viele Wege und ich finde es interessant, dass ich mit meiner Oma sehr oft, also viel öfter als mit anderen Generationen, eigene Sprache finden kann. Und ja, vielleicht brauchen
wir... Das heißt, man kommt zurück zu was mit neuem Wissen, nochmal zurück zu was Altem. Mich würde kurz noch interessieren, einmal nachgehakt, Sie sagten, man macht verrückte Dinge. Was würden Sie darunter verstehen? Was ist so was Verrücktes oder was wirkt verrückt?
Ja, also da gibt es auch ein Stück in meinem Buch, wo ich über meine Beziehung mit meinem Vater spreche und über Spritzen im Weingarten. Zum Beispiel, da gibt es diese alte, also das ist eine große Regeln. Man spritzt nie, also was auch immer Präparate wir da spritzen, man macht es nie, wenn die Pflanzen blumen, also weil das schädigt ja die Blumen und das macht man nie. Aber gerade haben wir diese Situation schon seit mehreren Jahren jetzt, im Mai oder im Juni, als das passiert, gibt es unglaublich viel Regen, zu viel Regen für diese Zeit. Und deswegen entwickeln sich da auch viele so Fungus und ja, Sachen, die man in Weinberg nicht haben möchte. Und deswegen habe ich jetzt schon seit vielleicht vor 2-3 Jahren angefangen, auch in Zeit der Blumen zu spritzen. Und ich würde immer als die Verrückteste bezeichnet, weil das sollte man ja nicht. Das ist das erste so Regeln, große Regeln, das macht man nie. Aber was ich da irgendwie verliere, weil vielleicht meine Präparate nicht so gut für Blumen sind. Trotzdem gewinne ich, weil ich gegen diese Regen, Fungus und so kämpfe. Und dieses Jahr zum Beispiel hat mein Vater genauso in Zeit der Blumen auch gespritzt im Weinberg. Und das klingt so verrückt. Das ist jetzt so ein sehr kleiner Detail von landwirtschaftliches so Kalender. Aber irgendwie muss man auch ein bisschen mit Intuition wirken und verstehen, dass die alten Regeln immer wieder an, ja, auch alte Zeiten, also wenn wir so eine neue, drastisch neue Situation haben, als die Zeit von Klimawandel ist, das ist eine ganz drastisch neue Situation, dann muss man auch anders reagieren. Und manchmal, ja, es klingt das verrückt, sogar autodestruktiv, aber man muss alles probieren. Und es geht gerade sehr viel um Experimentieren. Und da braucht man wieder dieses Glauben und Vertrauen, dass irgendwie jemanden oder andere Kollektiven in Natur, die auch mitmachen sollen, da doch was mitmachen und dann zu einem gutes Ende, also alles zu einem guten Ende bringen.
Und dabei braucht man dieses alte Wissen und gleichzeitig die Bereitschaft, sich über dieses alte Wissen hinwegzusetzen und zu einem neuen Arrangement zu kommen, weil ja so vieles in Bewegung ist.
Ja.
Also dieses, das Verhältnis zur Natur neu einstellen, neu justieren oder sowas. Das ist ein Punkt, um den es viel geht in dem Roman in Verfluchte Misteln. Einerseits auf dem Hof in Slowenien, aber auch auf der Baustelle vor ihrem Haus in Berlin, auf der vorher Bäume standen und die wurden dann gefällt, um für einen großen deutschen Publikumsverlag ein neues Berliner Domizil bauen zu können. Diese Teile in Slowenien, die sind voller Entmutigungen, ist mir aufgefallen, weil die neuen Pflanzungen von Tieren zerstört werden oder sonst was nicht klappt, durch die unglaublichsten bürokratischen Hürden und Vorgaben, aber eben ganz stark auch durch Bemerkungen wie die der Großmutter oder die anderer Bauern oder der Nachbarn, das wird nichts oder das kannst du vergessen oder so, immer wieder. War das wirklich so?
Ja, und ich bin so froh, dass es vorbei ist. dieses Buch, ich hatte auch ein bisschen Glück in Unglück, weil ich hatte schon Vereinbarungen für dieses Buch gehabt und ich musste was schreiben, obwohl ich damals auch nie so viel Zeit hatte für Schreiben. Und ich war ja ganz am Anfang von meinem Landwirtschaft schaffen und ich hatte meistens, also was ich echt viel hatte, waren die Zweifel und keine so klare Idee, wie und was ich machen sollte. Und ich bin froh, dass ich damals dieses Buch geschrieben hatte, weil sonst hätte ich alles vergessen. Also wie viele, also was auch immer noch schief laufen kann. Und jetzt nach echt 7 Jahre, ich bin jetzt in meinem 8. Jahr, sehe ich auch ein bisschen, also sehe ich, dass viele Ideen, die ich damals hatte, doch funktionieren. Damals war ich mir noch nicht sicher, damals hatte ich nur so eine Intuition oder ich wusste, was ich hatte eine Vorstellung, was ich machen möchte, aber auch nicht so klar. Und dann hatte ich auch nie so Agrikultur oder was auch immer, Landwirtschaft oder Biologie oder was solche Sachen studiert. Ich war ja nur eine Autorin, die irgendwas versuchte. Und jetzt, also weiß ich schon, also es ist natürlich nie einfach, aber zum Glück sind jetzt diese ersten 7 Jahre vorbei und ich sehe meine Bäume wachsen und da gibt's was drauf. Und irgendwie habe ich viel mehr Vertrauen und Glauben.
Sie hatten schon gesagt, die Herausforderung ist aber vor allen Dingen der Klimawandel und dass einfach neue Regeln gelten. Das ist ein ganz großes Thema in dem Essay auf den 120 Seiten etwa von Mauerpfeffer. Da geht es immer wieder um die Folgen des Klimawandels, die den Hof treffen, sterbende uralte Bäume, eben dieses Wissen, dass der ganze Kalender, der bäuerliche Kalender aus dem Rhythmus geraten ist, dass plötzlich treffen Unwetter ein. Die Flut, die Anfang August Slowenien so hart getroffen hat, die auch durch in ganz Europa durch die Nachrichten ging, die war lokal gesehen nicht mal das Schlimmste, was Ihnen und den Leuten im Tal passiert ist. Was heißt das für Sie und Ihr Verhältnis zu Ihrem Hof und was heißt das für die Bäuerinnen und die anderen Bauern im Tal, die von der Landwirtschaft gelebt haben und weiterleben wollen?
Ja.
Diese Veränderung.
Es war zuerst, also muss ich sagen, es war eine echt katastrophale Saison. Ein sehr, sehr harter Sommer. Und wir alle sind immer noch irgendwie, voll von Schmerzen überall. Also physisch und psychisch und auch emotional. Weil das war einfach echt sehr viel und sehr viel auf so zusammen und auf einmal. Wir hatten die erste Überschwemmung schon am 16. Mai gehabt und dann eigentlich bis August gab es da nur Wasser. Und wir sehen ja auch, also es ist nicht nur für unser Tal, wir sehen ja, es passieren solche Sachen überall, aber manchmal passiert es so, da gibt es einfach zu viel von alles auf einmal. Und dann ist es echt schwierig. Und auch für mich persönlich war dieser Sommer echt hart. Und man weiß nicht, was man darüber überhaupt noch sagen kann. Aber ich habe immer wieder ja dieses Gefühl, ich muss erzählen. Und das schreibe ich auf einem Essay so sehr oft. Ich muss einfach erzählen, weil ich habe echt das Gefühl, dass wir alle, also wir als Menschen, diese Beziehung und Verhältnis zur Natur verloren haben. Und wir hören immer wieder über Klimawandel, über ja, Aussterben von Pflanzen und Tierarten in diese Nummerweise, ja, sehr viel Statistik, sehr viel Nummern, sehr viel, ja, Mengen hier und da und Graphen und Informationen. Aber das ist manchmal einfach also man kann sich nicht echt vorstellen, was alle diese Nummern bedeuten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir, die jeden Tag also mit Natur was zusammen machen möchten, dass wir erzählen, was da passiert und was da los ist und wie schön es sein kann, wenn alles funktioniert und wie drastisch und katastrophisch und schmerzhaft alles ist, wenn die Katastrophe passiert und was genau es bedeutet, also was diese Katastrophe genau bedeutet für die Menschen, für Tiere, für Pflanzen und so. Und natürlich ist es nicht einfach, Kraft zu finden, darüber zu erzählen, wenn man da mittendrin steckt. Das war für mich irgendwie schwierig diesen Sommer, weil ich wollte darüber auch schreiben. Und ich fand es sehr nötig, das zu machen. Aber manchmal, ja, man denkt immer, man sollte die Hoffnung nicht verlieren. Es ist aber die erste Situation, also die erste, was dir passiert. Also du verlierst die Hoffnung. Und zum Glück gibt es da dann immer wieder die Natur, die Hoffnung zurückbringt. Und deswegen ist diese, ich hoffe, also die wichtigste, was ich mit meiner Erzählung, mit meinem Essay sagen möchte, war echt, dass wir die Natur echt unterstützen müssen, weil die, also die Natur dann uns so zweimal, dreimal, tausendmal so viel unterstützt. Und wenn wir das selbst nicht machen können, weil wir in Städten leben, so mit Berlin oder mit New York oder wo auch immer, müssen wir die Leute unterstützen, die doch mit Natur arbeiten. Und damit meine ich echt diese traditionelle, kleine, ökologische Landwirtinnen und Landwirte, viele Familien, die immer noch diese Kenntnisse, diese Beziehungen, Verhältnisse mit Natur haben und die auch uns helfen können, dass wir das zurückkriegen. Und diese Verbündete zu finden, zu neu zu bauen, in Kommunikation zu kommen, miteinander zu sprechen, zu erzählen. Das finde ich in diesem Moment sehr wichtig.
Und dann gibt es diesen schockierenden Satz in Ihrem Essay, der kommt gleich mehrfach vor, kommt von anderen Bauern im Tal, der heißt, für ökologische Landwirtschaft ist es einfach zu spät. Wir würden das ja gerne machen. Wir würden das sofort machen. Unsere Vernunft sagt uns das oder irgendwie sowas, wenn es nicht einfach schon zu spät dafür wäre. Was heißt denn das? Also es steht ja total entgegen genau dem, was Sie gerade gesagt haben. Also diesem, wir müssen wieder ein neues Gleichgewicht finden. Wir müssen uns in Einklang begeben mit der Natur. Wir müssen verstehen, wie viel sie uns gibt und ihr zurückgeben und so weiter. Dem steht das ja völlig entgegen, zu sagen.
Ja, aber das ist ja...
Wäre gut, geht aber nicht mehr.
Das ist so. Aber genau, was auch in anderen Fachen passiert. Es ist, wir hätten gerne alle so freundliche Beziehungen und so miteinander schön arbeiten zu können, aber das ist nicht möglich, weil da immer so ein Powerspiel ist oder eine andere Interesse oder sowas. Und natürlich auch in Landwirtschaft, am meisten in Landwirtschaft ist gerade so, und wir hören das immer wieder, dass da gibt's ja diese industrielle Zugang zu Landwirtschaft und dieses Glauben, dass wir, wenn wir mit Natur zusammenarbeiten, dass wir dann ohne Nahrung bleiben und dass wir dann nichts zu essen haben, quasi, weil wir zu viel sind, also zu viele Menschen auf die Erde, die essen zu viel und Natur selbst kann so viel Sachen nicht geben. Das ist natürlich also total, aber diese Lüge, als auch diese in meiner Meinung nach Lüge, für Öko ist es einfach zu spät. Das ist einfach eine große Propaganda, mit denen wir uns entschuldigen, weil wir so viel Schlimmes auch in Landwirtschaft zur Natur machen. Und ja, also ich denke, ja, Agrarindustrie ist ja überall und es ist so groß und ist irgendwie in unsere Köpfe ja viel einfacher zu machen, als echt wieder ein Gleichgewicht zu finden, miteinander zu arbeiten, miteinander zu sprechen, wieder eine neue Beziehung, also freundliche Beziehungen zu bauen. Das klingt schön, ne? Also freundliche Beziehungen, aber dann die zu bauen und wieder ein Gleichgewicht zu finden, das dauert und es braucht Zeit. Und es ist so viel einfacher, einfach mit so eine Spritze dazu gehen mit einem Pestizid oder mit einem Herbizid oder was auch immer und es funktioniert so schnell und man sieht sofort die Resultate und ich brauchte 7 Jahre, um Resultate auf meinem Hof zu sehen und wir haben diese Geduld verloren, nicht nur in Landwirtschaft, aber in Landwirtschaft kann man das echt sehen und plötzlich, also langsam wird es echt keine Zeit mehr geben, um diese radikale Wechsel zu machen, die wir unbedingt brauchen, meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach. Aber ja, da gibt es auch in Landwirtschaft dieses Thesis, dass wir mit Technologie und neuer Technologie wieder alles gut machen können. Aber ja, als ich auch da in mein Essay schreibe, ich denke, das ist echt so eine große, große Lüge, ja.
Gerade was Sie ansprechen, ist ja auch so ein bisschen gegen die großen Agrarkonzerne gerichtet mit der Technologie. Große amerikanische Unternehmen, wo wir die Geschichten kennen, dass dann Saatgut gar nicht mehr aufgeht, dass vergeben wird, also dass es so genmanipuliert ist, dass da auch gar keine Saat im nächsten Jahr kommen kann und sowas. Sie haben ein ganz krasses Beispiel auch von einem benachbarten Bauern im Essay mit drin, der sagt, du kannst dir diese Spielereien leisten, du lebst ja nicht von der Landwirtschaft, wir müssen unsere Familien versorgen und Kredite abbezahlen und wer einen vollen Viehstall hat, kann sich keine leeren Felder leisten. Mhm. Wie steht das denn im Gegensatz zu dem, wenn Sie sagen, naja, mein Feld funktioniert aber so halbwegs, was antworten Sie ihm eigentlich darauf?
Ja, gerade kann ich viel also besser antworten als damals, weil dieses Dialog, der auch in meinem Buch steht, passierte ganz am Anfang. Ich war in der ersten Saison von meiner Landwirtschaft und damals war ich voll Angst natürlich. Ich hatte auch keine Erfahrungen und mein Feld war echt quasi leer. Und was ich heute sagen kann, ist, dass ja, also wenn wir für 10, 20, 30, 40 Jahre auf unser Feld nur mit Mineraldüngungen und Pestiziden und Herbiziden gearbeitet haben, dann natürlich können wir nicht erwarten, dass wir schon im ersten Jahr oder zweiten Jahr oder dritten Jahr mit unserer ökologischen Schaffens also diese große Produktionsmengen haben können. Und deswegen brauchen wir eine Unterstützung von die Institutionen, die dazu gebracht hatten, dass wir so eine Situation haben. Und das sind wir alle, ne? Unsere Gesellschaften, die für echt ja, seit 50er Jahren, 40er Jahren alles an Chemie und Technologie in Landwirtschaft irgendwie positioniert hatten. Und wir haben echt geglaubt, dass wir es so machen sollten. Und sehr viele auch so finanzielle Unterstützungen und Förderungen würden dafür ausgezahlt für so große Stallen, viele Kühen, also große Traktoren. Und jetzt befinden sich ja viele Landwirtinnen und Landwirte in dieser Situation. Die sind einfach mittendrin und es ist unglaublich schwierig, einen Wechsel zu machen von ganz alleine. Das ist utopisch, das zu denken, dass sowas passieren kann, weil Landwirtschaft ist immer eine langsame und eine große ein Tier. Es bewegt sich einfach unglaublich langsam und für für alles braucht man sehr viel Unterstützung. Und das, deswegen sage ich auch, ich rufe auch an allen, die also da draußen sind, wir müssen alle Landwirtinnen und Landwirte unterstützen in diese, also in diese Wandel. Wir müssen das zusammen schaffen, weil alleine können die das einfach natürlich nicht, weil die, ja, die haben Kredite, die haben jetzt, ich weiß es nicht, 100, 200, 300 Kopf von Tiere im Stall. Was es ist, wir sehen das jetzt auch zum Beispiel in Holland, wie schwierig das ist, wenn die Stadt einfach sagt, okay, jetzt machen wir zu und goodbye. Es geht einfach nicht so. Wir haben es zusammen bis hier gebracht, dass wir Landwirtschaft als Industrie sehen. Also müssen wir jetzt zusammen dafür sorgen, dass wir das irgendwie anders machen. Und einfach zu erwarten, dass die Bauern das selbst machen und alleine machen, das funktioniert vielleicht in 5%, aber die anderen 95 bleiben die immer noch da, weil es ist einfach wahr, dass es ist nicht einfach und es ist nicht schnell. Und ich sehe heute ist mein Bauernhof ein Bauernhof, der funktioniert, der langsam auch Früchte gibt. Also ich habe ja also alle auch Obstgärten und so neu gepflanzt. Das dauert, das braucht Zeit. Aber jetzt sehe ich die Resultate. Jetzt sehe ich auch, was bedeutet, echt eine Biodiversität auf Bauernhof zu haben. Und ich weiß, dass ich also allein von Landwirtschaft diese ersten 7 Jahre nie überleben könnte. Aber wenn ich eine Unterstützung hätte, eine so richtige Unterstützung, dann schon. Und wenn wir also alle diese großen Landwirtinnen und Landwirte also sehen, bauen, also größere Bauernhöfe, die können es ganz gut schaffen mit ein bisschen Unterstützung. Und hier spreche ich über ganz konkrete Sachen, finanzielle Unterstützungen, aber auch Kenntnisse, sehr, sehr viel so Vermittlungen von Erfahrungen und so weiter. Weil man hat natürlich Angst, es ist nicht einfach. Und diese Unterstützung müssen wir irgendwie zusammen schaffen. Da gibt es sehr, sehr viele gute Praxises schon überall in Europa. Und ja, man könnte Hoffnung haben, aber da gibt es auch sehr, sehr viel Interesse auf der anderen Seite. Mhm.
Unterstützung ist und Zusammenarbeit ist ein ganz gutes Stichwort. Sie betreiben den Bauernhof ja auch nicht alleine, sondern der ist ja das Objekt eines Öko-Kunstkollektivs, Selena Centrala. Wie haben Sie sich gefunden oder wie haben Sie die anderen Leute gefunden und was heißt das eigentlich für die Arbeit, die Sie sich da teilen?
Also auf Bauernhof, also bin ich dann damals gelandet in 2016, nicht alleine mit meinem Freund Daniele, ohne ihm hätte ich das auch nie machen können. Und dann waren wir beiden so, ja, ohne Erfahrungen, aber nur mit sehr viel so theoretische Kenntnisse und Interesse. Und wir haben sofort verstanden, dass das schaffen wir selbst nie. Und wir haben dann damals versucht, so einen Verein zusammenzubringen, der sich nicht nur mit Landwirtschaft, sondern auch mit Kunst und viele so interdisziplinäre Praktiken irgendwie beschäftigt. Und wir haben einfach angefangen, verschiedene Projekte zu machen mit Freundinnen und Freunden, die wir schon seit also immer kennen. Und von diesen ja, Zusammenarbeit verschiedene einzelne Projekte, also von Kunstprojekten bis zum ja, Recherchieren, Theorie, also ja, viele Sachen, ist da so eine Gesellschaft entstanden, der so manchmal klein, manchmal sehr groß ist. Und das bedeutet natürlich, dass es für uns auch ein bisschen einfacher ist, all das zu machen und immer noch auch die anderen Sachen, die wir gern haben, gern machen, zum Beispiel schreiben oder erzählen, dass wir das auch dafür irgendwie Zeit finden.
Welche Rolle spielt das Schreiben oder die literarische Reflexion dabei, Kurs zu halten in dem, was Sie auf Ihrem Hof oder was Sie mit Ihrem Hof wollen?
Ich hatte immer so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht so eine gute Bäuerin, weil ich, also so nicht so lange das mache oder treibe. Ich bin nicht da geboren oder sowas. Ich habe das nicht studiert. Aber ich habe dann sehr schnell verstanden, dass ich mit dieser künstlerischen Denken, Kreativität und Intuition vielleicht manchmal auch so mutiger Entscheidungen mache, die ich sonst machen hätte, also würde. Und dass so diese künstlerische Denken auch aushelfen kann. Vielmals so, auch mit Klimawandel und auch so, ja, mit Fragen, was machen wir im Obstgarten oder mit, also verschiedene Sachen auf dem Bauernhof. Und dann haben wir auch verstanden, dass man irgendwie, also dass Landwirtschaft oder Landschaft so auch schön, also auch ästhetisch, dass es für uns wichtig ist, dass wir auch die Sachen, die wir machen, auch schön finden, dass es Lust, dass es uns Lust macht, dass wir ja sehr viel Freude haben, dass wir singen, dass wir tanzen, dass wir auch malen. Und wenn wir dann zurückgucken, dann können wir auch sehen, Landwirtschaft war immer so mit Kreativität verbunden und man macht die Sachen einfach besser und schöner, wenn man auch ein bisschen kreativ ist dabei. Und so haben wir unser Bauernhof irgendwie eine Plattform konstruiert, eine offene Plattform, wo Leute einfach vorbeikommen können, auch was mitmachen können, auch die eigenen Ideen entwickeln können, weil wir finden es wichtig, heutzutage so einen Platz zu haben, wo man echt in Kontakt mit Natur kommen kann, auch wenn man selbst vielleicht nicht diese Möglichkeit also hat, zum Beispiel einen Bauernhof zu kaufen oder zu haben oder zu mieten oder da zu leben, oder man möchte auch nicht und kommt vielleicht für 2-3 Wochen einfach zu uns von einem Staat oder so. Wir finden es wichtig für ja, diese Kommunikationsrolle und einmal dazwischen habe ich verstanden, vielleicht bin ich so eine Bäuerin, die Bäuerin-Erzählerin. Und das ist jetzt so irgendwie eine Rolle, die ich weiterbringe.
Für alle, die nicht auf den Hof kommen können, aber trotzdem ein bisschen wissen wollen, was das für Kreativität ist, die da so entsteht, haben wir jetzt eine kleine Kostprobe. Wir bitten unsere Gäste ja immer, einen kleinen Teil aus dem Buch, eine kleine Stelle vorzulesen. An der Stelle, die Sie ausgesucht haben, kehren wir nochmal zu der Herzwurzel zurück und kommen auch ein bisschen auf den Titel Ihres Essays zu sprechen. Gibt es sonst noch etwas, was die Hörerinnen und Hörer vorher wissen müssen, um die Stelle zu verstehen?
Nee, ich denke, es geht schon einfach so.
Okay.
Ja. Ein Walnussbaum hat eine zentrale Pfahlwurzel, die Herzwurzel. Sie sieht wie eine Möhre aus und wächst senkrecht in den Boden. Schon beim einjährigen Baum kann die Herzwurzel mehr als 1,5 Meter lang sein. Mit der Herzwurzel verankert sich der Walnussbaum in die Tiefe und pumpt dort aus Wasser, Nährstoffe und Informationen aus dem Untergrund in die Krone. Möchte man so einen Baum erfolgreich umpflanzen, darf man beim Ausgraben die Herzwurzel nicht beschädigen. Also muss man buddeln, 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 bis man den Punkt erreicht, an dem die unendliche Wurzel endet. Natürlich ging es nicht leicht vor der Hand und von Anstrengung war ich ganz rot im Gesicht. Je stärker ich die Stechgabel und den Spaten schwang, umso tiefer ging die Wurzel. Der Frühling hatte gerade erst begonnen, fast war es noch Winter. Nur wenige Tage zuvor waren in unserem Wald eine Buche und eine Fichte gefallen und hatte beinahe meine Mutter unter sich begraben. Simon und Dumiti, Freunde, deren Hof im Nachbartal lag, hat mir angeboten, ich könne den kleinen Walnussbaum ausgraben, der sich von selbst an ihrem Haus angesiedelt hatte, und bei mir auf die Anhöhe am Wald setzen. Es war ein kalter Frühlingstag, von den nahegelegenen Bergen wehte ein kalter Wind und die Sonne schien blass vom Himmel. Mir aber tropfte der Schweiß von der Stirn, so anstrengend war es. Schau, schau, wie schön der Maulpfeffer gedeiht. Ich spitzte die Ohren. Simon und seine Großmutter, die aus Maribor zu Besuch gekommen war, saßen vor dem Haus am Tisch unweit meiner Grube und plauderten in Decken gewickelt über dies und das. Maulpfeffer? Was soll das sein? Es lag nicht nur an meiner Neugier, Ich brauchte unbedingt eine Pause von Buddeln. Diese schöne Blume da. Simons Großmutter zeigte mit dem Finger auf das Fensterbrett mit dem Blumenkasten. Obwohl es fast noch Winter war, war das Grün im Kasten üppig und überschäumend, so dass das Fenster und gleich das ganze Haus vor Leben und grünen Lebenssaft nur so barsten. Das ist aber kein Maulpfeffer, sagte Simon und sog im selben Atemzug, das tat er immer, deshalb nannten wir ihn gerne Professor, aus seinem geheimen Wortschatz eine Reihe lateinischer Namen für Topfpflanzen, Wildblumen, immergrüne Stauden und einjährige Pflanzen, die ihren Eigenschaften nach dem volkstümlichen Namen entsprechen können, den seine Großmutter gewählt hatte. Er beharrte darauf, dass die Topfpflanzen aus dem Fensterbrett nicht das war, wovon die Großmutter behauptete, dass es das ist, und bot immer weitere Möglichkeiten an. Während er Slowenisch und Latein sprach, antwortete die Großmutter auf volkstümlich. Ach so, das ist das Theresienkraut. Nein, nein, das ist eine Fetthenne. Und die andere, das ist eine Affenschaukel. Es war reizend mit anzusehen, wie sie sich immer weiter zu einem Knäuel verwickelten, aus dem es keinen Ausweg gab, denn seine Fäden führten zum Beginn der Zeit und in alle Richtungen der Erde, auf Inseln, in Täler der Tränen und jenseits aller Pässe des Todes, hinter die sieben Berge und die sieben Meere. Das Knäuel verwickelte und verwickelte und verknotete und verstrickte sich immer weiter und am welchen Ende auch immer sie es zu fassen versuchten, sie gerieten immerzu in ein Zwickmühle. Für dasselbe Kraut hatten sie tausende verschiedene Namen und jeder einzelne Name war der richtige. Denn all diese Namen, die umgangssprachlichen, volkstümlichen, dialektalen, lustigen, poetischen, drohenden, erinnernden, erzählenden, groben, leckeren, heiklen, klaren, zeugen von einem einzigen, derselben und unverwechselbaren Überlieferung unserer Erde, der Kunst des Überlebens, des edlen und fruchtbaren, widerspenstigen und kämpferischen, des einen, gemeinsamen, ganzheitlichen Mauerpfeffer. Wohin auch immer wir auf dieser Welt gehen, wo immer wir auch laden mögen, immer werden wir an irgendeiner Ecke der Häuser, Höfe oder Gärten, zwischen Gesichtern, zwischen Berührungen, zwischen Fingern, zwischen Umarmungen, dort, wo Briefe oder Familiengeheimnisse aufbewahrt werden, am Fuße von Alleen oder auf den Kuppen verwilderten Felder, in der Morgendämmerungen oder im Ruf der Eule, der die Nacht ankündigt, auf die Namen von Kräutern, die Namen von Orten, die Namen von Kreuzungen oder die Namen von Wasserläufen stoßen, die ohne den Schatten eines Zweifels von den Menschen vor uns, unseren Vorfahren, zeugen, die durch die Jahrhunderte immer und überall ihre Augen und Herzen und Arme öffneten, die Morgen beobachteten und aufmerksam die Abende verfolgten und die Natur so benannten, wie die Natur ihnen von sich selbst erzählte.
Vielen Dank. Muss man der Natur also eigentlich nur zuhören? Geht es darum? Und na, also schon klar, dass das Wörtchen nur bei nur zuhören ziemlich lächerlich ist, weil es sehr viel mehr ist als nur.
Ja, und weil es ist nicht nur das, sondern es geht um die Natur auch sprechen zu lassen, ein Wort zu geben.
Verändert sich Ihr Blick auf Ihr Land als Bäuerin landwirtschaftlich gesehen, je nachdem, ob Sie von Berlin oder von Ihrem Hof aus darauf blicken?
Ja, natürlich. Natürlich, aber immer, wenn ich dann in Berlin bin, fühle ich mich wie Bäuerin. Und wenn ich in Juruskidol bin, fühle ich mich als Schriftstellerin.
Wie sieht das aus mit dem Blick auf ihr Heimatland, auf Slowenien? Verändert sich der, je nachdem, wo Sie gerade sind?
Nein, weil irgendwie, ich denke, echt mit, wenn man mit so Erde arbeitet und wenn man so viel mit anderen Landwirtinnen und Landwirten spricht, als ich das gemacht hatte in der Vergangenheit und immer noch, dann fühlt man sich echt verbindet so überall irgendwie. Und ja, quasi fühle ich mich echt so, ja, nicht nur aus Slowenien, sagen wir.
Hat sich Ihr Blick auf Ihr Land, auf Slowenien verändert dadurch, dass Slowenien jetzt als Ehrengast der Buchmesse eingeladen worden ist? Hat das was geändert?
Nee.
An dem, was Sie Ihr Selbstverständnis nennen könnten vielleicht?
Nee, also es ist natürlich schön, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, auch darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Zum Beispiel jetzt, wie wir das machen. Aber ja, vielleicht bin ich dennoch mehr kritischer als sonst. Ich versuche immer so eine Distanz zu haben oder ganz, ganz nah zu kommen und da mehr Distanz zu haben. Und so ein Mittelpunkt, das, also so eine große Sache, als auch Frankfurter Buchmesse ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, viel näher zu kommen, um die Sachen auch viel besser zu verstehen und vielleicht die auch in so einen großen Kontext zu bringen. Und das ist sehr gut auch für slowenische Literatur, weil wir sehen uns immer so klein und so, ja, ganz alleine da irgendwo. Und jetzt haben wir diese schöne große Möglichkeit, auch uns im Kontext von, also mit größeren Literaturen zu sehen, zu lesen. Und ich denke, das ist für also auch Kreativität, für Neukreativität, für alles, was noch kommt, sehr gut.
Mhm. Slowenien ist ja noch gar nicht so lange das Land, was es heute ist. 700 Jahre stand es unter der Herrschaft der Habsburger, dann war es ein Königreich kurz, dann später gehört es zur Sozialistischen Republik Jugoslawien und dann erst im Sommer 1991 die Unabhängigkeitserklärung. Was heißt denn dieser ganze Ritt durch verschiedene Formen von Staaten für die kulturelle Identität des Landes?
Ja, ich sage immer, für meinen Bauernhof, Biodiversität ist das Beste, was passieren kann. Und auch vielleicht so Frage über ein Land oder eine Identität, ist immer gut, dass da verschiedene Einflüsse gibt. Ich habe es immer für selbstverständlich genommen, dass ich alle diese Einflüsse irgendwie habe oder dass ich damit arbeiten kann oder in diesen Rahmen auch denken kann. Und das sind manchmal sehr, also verschiedene Arten von Denken oder von so kulturelle auch so Rahmen. Slowenien fragt sich immer wieder, sind wir noch im Balkan oder kein Balkan? Sind wir so zentrale Europa? Ich möchte hier auch keine Antwort geben, denn ich finde genau das, was Sie gesagt hatten, alle diese Einflüsse sind hier sehr präsent. Man kann die finden, wenn man möchte, auch in sich selbst. Und das finde ich irgendwie interessant und auch sehr wichtig, dass wir das jetzt als eine Vergangenheit, als ein Erbe hier haben.
In Ihrem persönlichen Zugang oder Ihrem persönlichen Kontakt zu diesem Erbe oder sagen wir in Ihrer Lesebiografie, was war so das große Erlebnis, der große, vielleicht der erste, vielleicht der am weitesten, am längsten nachhallende Kontakt mit slowenischer Literatur für Sie, der Literatur Ihres Heimatlands?
also ich denke, das ist auch eine Sache vom Curriculum in der Schule. Ich habe es sehr lange für eine traurige, komplizierte und sehr so frustrierende Land und Literatur gehalten. Also da gab es ja, sehr viel Poesie und sehr viel Gedichte oder Kurzgeschichten auch, die für mich sogar traumatisch waren von slowenischen Autoren. Ich denke, das passiert aber ein bisschen überall in Europa mit so Schulcurriculum, dass man viel zu schnell, also zu bald liest, was vielleicht für Erwachsene noch also geschrieben war. Und erst als ich dann selbst auswählen konnte, was ich lesen möchte, Anfang meiner 20er zum Beispiel, ja, ungefähr, Ende, ja, da habe ich auch diese mehr jugoslawische oder balkanische, sagen wir, Seele gefunden, die auch voll von Humor und ja, diese Distanz zu sich selbst ist. Das habe ich dann auch irgendwie mit viele Frauen, schreibende Frauen aus meinem Land erst so gesehen. Denn ja, wie in vielen anderen Ländern auch, gab es in meinen Junglesen sehr viele männliche Autoren, diese Autoritäten. Und jetzt finde ich sehr, sehr lustige, humorvolle, schöne Literaturen von meinen Frauen, Kolleginnen und Kollegen, die ich ja sehr schätze.
Sie sagten gerade schon, sehr poetisch kommt in die Literatur oder kam in die Literatur Ihres Landes vor. Es gibt so ein paar sehr poetische Momente auch in Ihrem Essay und im Roman, wo man fast schon an magischen Realismus denken muss. Also so eine nickende Igelmutter, die ihr so wissend ihn zunickt.
Das war aber wahr.
Und schreiende Bäume.
Das ist Vorrealismus.
Ja. Gibt's so ein magisches Realismus-Element in der slowenischen Literatur? Gibt's da was Typisches oder ist das einfach typisch Ihrer Literatur?
Ach, das weiß ich nicht. aber da gibt's ja solche Momente habe ich doch auch in slowenischer Literatur gefunden. Da gibt's ja sehr viele unglaublich schöne Erzählungen, auch Volkserzählungen. Ich bin auch damit groß geworden. Also das habe ich in letzter Frage ein bisschen vergessen, weil also ich denke, die größte und für mich das Wichtigste Sache oder Erbe von so slowenischer Literatur sind ja Erzählungen, also Volkserzählungen, die immer ein bisschen magisch sind. Da gibt es immer so was auch Skurriles oder was Unbekanntes oder ja, ein bisschen auch ja, Geheimnisvolles. Und ich denke, da nehme ich sehr viel einfach aus und jede Region, quasi jeder Dorf hat unglaublich viele eigene Erzählungen, Legenden und die finde ich echt sehr schön und sehr wichtig auch für meine literarische Entwicklung.
Wir sind jetzt kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Am Mittwoch, dem 18. Oktober, geht's los. Worauf freuen Sie sich mit Blick auf den Ehrengastauftritt Sloweniens hier in Frankfurt am meisten?
Ich bin einfach, ja, ich freue mich echt, alle zusammen da zu sehen, zuzuhören. Ich denke, das wird echt so ein tolles Event. Da gibt's eine sehr, sehr große und wunderbare Diversität wieder, also Vielfalt und man kann echt sehr, sehr viel Schönes und Wichtiges hören, sehen und ich freue mich einfach darauf. Ich bin hier in Slowenien, doch bin ich immer hier auf meinem Bauernhof in Juroski Dol und jetzt fahre ich ins große Frankfurt und alle meine Kollegen aus anderen Städten aus Slowenien zu sehen, also wiederzusehen. Und ich lade alle ganz herzlich ein. Ich denke, das wird ein echt tolles Auftritt und da gibt es viel Poetisches, viel Magisches, viel Humorvolles, viel Seriöses und ich freue mich darauf. Ja.
Das wird bestimmt toll.
Wer schon mal sich etwas vorbereiten möchte auf die Buchmesse und auf Slowenien, kann das mit den beiden Büchern von Natascha Kramberger tun. Zum einen das Essay Mauerpfeffer und der Roman Verfluchte Misteln. Die sind beide übersetzt worden von Lisa Linde aus dem Slowenischen und im Verbrecherverlag erschienen. Mauerpfeffer hat 126 Seiten und kostet 16 Euro und Verfluchte Misteln 272 Seiten zum Preis von 22 Euro. Liebe Natascha Kramberger, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Tut uns leid, dass wir diesmal Zeitdruck mit dem Literaturrätsel gemacht haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber wir hatten Ihnen Natascha Kramberger unbedingt noch vor der Buchmesse vorstellen wollen. Jetzt ist der Oktober 2023 noch nicht einmal halb rum und schon gibt es ein neues Rätsel. Schon wieder eine Nebenfigur zu erraten oder wiederzuerkennen, aus deren Sicht Timmern Spreckelsen die Geschichte eines Werks erzählt. Wie immer mit allen möglichen Einschränkungen. Diesmal liest Fridtjof Ihnen das vor. Sie können teilnehmen, wenn Ihnen die Geschichte bekannt vorkommt. Und unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wieder ein Buch.
Im September-Rätsel haben wir Tove Janssons Kinderbuch Komet im Mumintal aus Schnüfferls Sicht kennengelernt. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Mohammed Schukris Lebenserinnerung Zeit der Fehler aus der unvergesslichen anderen Bibliothek, der wir auch diesmal herzlich danken. Gewonnen hat Dorothee Thiele. Herzlichen Glückwunsch.
Und diesmal? Vielleicht gewinnen ja Sie beim Literaturrätsel vom Oktober 2023. Um welches Werk und welche Figur soll es gehen?
Ich traf sie, als ich mit dem Segelboot am Strand vorbeifuhr. Ihr Vater hatte das Ferienhaus ein Stück oberhalb der Bucht gemietet, ihre Mutter war schon ein paar Jahre tot und seine Freundin wohnte bei ihnen. Diese Freundin war nicht viel älter als seine Tochter, der ich in diesem Sommer am Mittelmeer das Segeln beibrachte und in die ich mich verliebte. Ehrlich verliebte. Ich war wohl der Einzige unter all denen, die in diesem traurigen Stück mitwirkten, der es ehrlich meinte. Ihr Vater? Stinkreich, flatterhaft. Seiner Freundin gab er den Laufpass, als eine alte Bekannte vorbeikam, die wie eine Gouvernante wirkte und die er dann plötzlich heiraten wollte. Dagegen hatte seine Tochter etwas. Sie war kurz zuvor meine Geliebte geworden. Für mich hieß das, dass wir natürlich heiraten würden, und meinen Antrag hatte sie auch angenommen. Nun sollte ich ihren Vater und die Gouvernante auseinanderbringen, mit Hilfe seiner Ex, die ihn eifersüchtig machen sollte, und zwar mit mir. Ein komplizierter Plan, der sogar funktionierte. Die Gouvernante fuhr zornig ab und stürzte dann mit dem Auto die Klippen hinunter. Tragisch, natürlich. Nur meine Verlobte wollte danach nichts mehr von mir wissen. Heute denke ich, dass es besser so ist und ich unter diesen Menschen nichts zu suchen hatte. Dass sie das Ganze aufgeschrieben hat und jetzt zum Literaturstar geworden ist, ihre Sache.
Wer spricht und aus welchem Buch erzählt er oder sie? Ahnen Sie es? Wissen Sie es? Dann ab auf die Seite www.faz.net/Literaturrätsel, Rätsel mit AE. Dort können Sie bis zum 10. November 2023 Ihre Lösung eintragen. Diesmal also sehr viel Zeit. Auf der Seite finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Oktober 2023 verlosen wir ein Exemplar von Asfar Vossen Aserates neuem Buch Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle. Der äthiopische Prinz kam im Sommer 1968 zum Studieren aus Addis Abeba nach Tübingen. Er blieb und geht nach mehr als 50 Jahren in Deutschland hiesigen Eigenheiten, Marotten und Klischees auf den Grund, ohne die eigenen Vorlieben auszusparen. Auch dieses Buch kommt aus der großzügigen anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank.
Unser Quartett vom Bücherpodcast der FAZ, Kai Spahnke, Paul Ingendey, Fridtjof Küchemann und mich, erreichen Sie für Nachfragen, Anregungen, Kritik und Lob wie immer unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast@faz.de. Bücher auch hier mit UE. Bei Instagram finden Sie uns als @fazbücher. Auch hier Bücher mit UE.
In der kommenden Folge stellt Ihnen Kai Spanke hier im Bücherpodcast den Autor Thomas Ramge mit seinem Buch Wollt ihr ewig leben? Vom Fluch der Unsterblichkeit und Segen der Biotechnologie vor. Und dann kommt die Buchmesse. Und der Bücherpodcast kommt mit vielen, vielen Gesprächen vom FAZ-Stand, mit denen wir Ihnen, auch wenn Sie nicht in Frankfurt auf dem Messegelände sind, einen Eindruck vom Rummel dieser Tage vermitteln wollen.
Für diesmal danken wir Maria Wiesner und Fridtjof Küchemann Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir danken David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion und wir freuen uns auf unsere nächste Episode am 26. November. Bis dann!